Was wir halt damit eigentlich meinen, ist halt, dass das Leben konstant auf der Suche ist nach den Winkeln, in denen es sich entfalten kann. Ne, betrachten wir zum Beispiel eine Pflanze oder so einen Pilz, der auf der Suche ist nach Nahrung. Er macht tausend verschiedene Optionen und wenn er einen Weg gefunden hat, dann verstärkt sich dieser Weg. Unser Nervensystem funktioniert genauso, unser Immunsystem. Alles kommt von unten heraus, sucht, verbindet, vernetzt. Und so entsteht dann Struktur und so entsteht Hierarchie und so entsteht das dann alles, was wir als Menschen auch haben und wertschätzen.
Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Lieber Garrett, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass du die Zeit für uns nimmst. Morgen.
Danke für die Einladung, Martin. Ich freue mich.
Ich war da jetzt mal gespannt. Ich habe schon über Ecken über viele Jahre von dir gehört und jetzt können wir das erste Mal miteinander sprechen. Da habe ich mich sehr darauf gefreut. Und ich freue mich auch einfach auf unser Gespräch und bin mal gespannt, wo es hinführt und was du so für uns hast. Und ich habe ein paar Fragen vorbereitet, würde aber einfach mal gucken, wo es hinfließt. Und für alle, die dich noch nicht kennen, würdest du dich mal ganz kurz vorstellen, was du so machst?
Gerne. Also ich bin Gerrit Käferstein. Begeistere mich mein Leben lang schon dafür, wer wir als Mensch sind und vor allen Dingen dann auch, wer wir sein können. Das hat mich recht früh in das Thema Sport gebracht. Ich habe als Fußballer angefangen, bin dann zum American Football, darüber dann in die USA und habe da mein Leistungssportdasein verbracht, schneller, höher, weiter. Und habe das dann zurück angekommen in Deutschland gerne weitergeben wollen, weil der Sport hat mir geholfen, nicht nur im Sport voranzukommen, sondern vor allen Dingen im Leben voranzukommen. Ich war ein bisschen verirrt, 14, 15 Jahre, so mit einem Fuß auf der schiefen Bahn. Und der Sport hat mir es halt geschafft, so eine sehr lebensnahe Geschichte zu erzählen, was mit Charakter, mit Wahrheit, mit Ehrlichkeit, mit ehrlichem Umgang zu tun hat. Wie man vorankommt, wie man sich um sich kümmert, wie man sich um andere kümmert. Und das hat mir einfach als Mensch sehr geholfen. Und mich hat es sehr begeistert, das dann auch an andere weiterzugeben. So dieses große Feld des Coachings. Erstmal so mit der Sprache des Höher, Schneller, Weiter. Ich habe dann ein Personal Training Studio aufgemacht, ein kleines Unternehmen gegründet, wo wir auch Leistungssportlern und Leistungssportorganisationen geholfen haben, sogenannte Performance-Kulturen zu kreieren. Das heißt, wie schaffen wir ein Biotop, das höher, schneller, weiter und dass alle da Bock drauf haben. So Maximal-Bock-Prinzip. Habe dann für die Kölner Haie, für die Telekom Baskets, für den Deutschen Eishockeybund viele Jahre gearbeitet. So die ersten 15 Jahre meiner beruflichen Laufbahn war also höher, schneller, weiter und Leistungssport. Neben höher, schneller, weiter hat sich aber allerdings immer mehr auch dieses Feld des Tiefer aufgetan. Und dabei bin ich dann abgetaucht und habe festgestellt, dass es sehr, sehr fundamentale gesundheitliche Hürden auch geben kann, die einen Sportler davon abhalten können, höher, schneller weiter zu kommen. Das können Themen des Schlafs sein, der Regeneration, der Ernährung, der Entzündungsregulation. Und natürlich sind die dann auch zu ihren Ärzten gegangen. Ich erinnere mich so an Sportler mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die dann zu ihren Ärzten gegangen sind und mir so berichtet haben, dass sie relativ unzufrieden sind mit der Art und Weise, wie auf sie und ihre Erkrankung und ihre gesundheitliche Situation eingegangen ist. Aber naja, ich bin ja Sportwissenschaftler, ich bin Sportler, was weiß ich schon so ungefähr. Aber mich hat es halt einfach interessiert und ich gehe dann einfach den Weg des Wissens und versuche ihn so gut es geht zu gehen. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich gedacht habe, hey, dann studiere ich doch einfach mal Medizin. Weil Worst Case macht es mich einfach zu einem hoffentlich besseren Trainer. Vielleicht entdecke ich was, was ich vorher noch nicht kannte, was eine neue Welt eröffnet. Und so kam es dann auch. Ich habe im Medizinstudium so mit dem Herzen reingegangen, Bock, Menschen zu helfen, gesünder zu sein, relativ schnell festgestellt, dass teilweise geht es darum, aber teilweise wird da auch ein bisschen anderer Film gefahren. Und das hat sich für mich auch recht körperlich in einfach so einem zusammengezogenen Zustand hat das für mich einfach ergeben. Ich habe gemerkt, wie die Art und Weise, Fragen zu stellen, immer weniger gern gesehen wird. Und so dieser menschliche Umgang, das hat mir einfach so ein bisschen Schmerz bereitet, ganz ehrlich, ne? Weißt du, ich bin immer per Du und immer sofort auf Augenhöhe mit Leuten. Und das ist so, auch so kenne ich es aus dem Sport, so kenne ich es aus meiner Familie, so kenne ich es aus meiner Nachbarschaft. Und Das hat mir so ein bisschen gefehlt in der Medizin. Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich denn los? Warum machen wir das so? Weil die Menschen sind ja keine Arschlöcher. Also die Professoren und die Ärzte so, die sind ja nicht per se irgendwie Kacke. Die wollen ja auch den Leuten helfen. Aber warum machen wir das so auf Skala so komisch? Ich habe es halt nicht begriffen. Mit der Zeit habe ich mehr und mehr ein paar Sachen begriffen. Unter anderem, so als ein Zugang, ist, dass wir philosophisch insofern abgebogen sind in der Medizin, dass wir sehr mechanisch angefangen haben zu denken. Geht ein bisschen auf René Descartes und der Mensch als Maschine zurück. Und das hat uns einfach sehr krass befähigt, sagen wir mal, so eine verstopfte Arterie zu öffnen, so einen gebrochenen Halswirbel zu fixieren, einen Knochenbruch zu fixieren und hat uns auch geholfen, so auch akute infektiöse Sachen richtig geil zu managen.
Ja.
Ich habe das dann irgendwann für mich einfach so klassifiziert, dass wir in der Medizin einfach eine Akutmedizin lernen. Und das ist auch die beste der Welt. Ne? Ich sage immer so, es gibt kein Land der Welt, wo ich lieber eine Lungenentzündung habe oder auf in der Leiter falle als in Deutschland. Aber was wir einfach nicht gut machen auf Skala, ist überhaupt begreifen zu können, was eigentlich passiert, wenn chronische Gesundheitsherausforderungen da reinkommen. Weil dann müssen wir auf einmal unser Denken, unser tiefes, tiefes, tiefes Denken ändern von einem mechanischen Denken in ein organisches Denken. Das ist dann mehr so, wenn eine Pflanze braune Blätter bekommt, fange ich auch nicht an, sie grün anzumalen, sondern ich fange an, über das Biotop nachzudenken, über Licht, über wie geht es dieser Pflanze. Das ist also auch so eine andere Art und Weise des Umgangs. Und so hat sich dann für mich dieses Feld eröffnet, dass wir die Akutmedizin haben, alles nice und gut. Ich habe nichts zu kritisieren an der Akutmedizin, aber ich glaube, wir brauchen einfach ergänzende Angebote im regenerationsmedizinischen Bereich, weil wir auf Skala Schwierigkeiten haben mit chronischer Gesundheit. Und so ist mein Weg durchs Medizinstudium gegangen. Ich habe mich dann vom Leistungssport erstmal vom Höher, Schneller, Weiter ein bisschen distanziert und verabschiedet. Ich arbeite heute immer noch mit Sportlern, aber primär so aus dieser Brille des absoluten Menschseins. Das, was wir als Mojo bezeichnen, so das ultimative Menschsein, was aus jedem von uns heraussprudelt, wenn wir es nur erlauben. Und in dem Kontext haben wir das Mojo-Institut für Regenerationsmedizin gegründet, 2020, 4 Wochen vor dem ersten Covid-Lockdown und sind jetzt im 5. Jahr, haben jetzt über 3000 Patienten hier betreut und behandelt, alles in diesem Feld der regenerationsmedizinischen Perspektive auf Gesundheit. Ne? Das heißt, wenn jemand mit einem akuten Problem kommt, ja, können wir auch hier und da helfen, aber dafür haben wir unsere Netzwerke, wo wir Leute dann hinschicken. Dafür sind ja auch Krankenhäuser etc. auch super gut ausgestattet. Aber sobald es dann darum geht, hey, wie kann ich das eigentlich so fundamentaler mal angehen? Das ist das, was wir machen und da bieten wir Service. Wir haben Physiotherapie, psychotherapeutische Arbeit, Mediziner, sind ein Team von so, je nachdem, wie man dazu zählt, 11 bis 16 Leute. Ja, und da sind wir jetzt im 5. Jahr und jetzt sitze ich hier und wir quatschen gemeinsam über Gesundheit.
Ich finde es ja schon mal eine respektable Leistung, dass du das Ding nicht nur aufgebaut, sondern auch durch Covid navigiert hast. Es ist ja von einem Monat auf den anderen gar nicht mehr, keine Laufkundschaft mehr, ne? Aber trotzdem hast du deine Mitarbeiter, die du bezahlen willst. Hab wahrscheinlich auch ordentlich investiert in das Mojo, also Respekt von
Ja,
Unternehmerin Seite.
also Covid mit allen Aspekten war für jeden ja eine ultra krasse Herausforderung auf unterschiedlichsten Ebenen. Jetzt so im Nachgang, ein bisschen Abstand und Rückblick, sehe ich es halt als den ultimativen Test für unsere Thesen. Es war so, wie als wenn Gott gesagt hätte, okay, Gerrit, du hast also ein paar Überlegungen, ein paar Thesen über das Menschsein und über Gesundheit und so. Wollen wir doch mal testen, ob du wirklich dran glaubst? Und wir haben als Team sehr, sehr gut zusammengehalten. Wir haben während der Zeit gemerkt, wie viel Schmerz in der Welt ist, aber wir für uns haben gut zusammengehalten und hatten eine sehr lebendige Zeit, die wir für Wachstum genutzt haben, die wir dafür genutzt haben, Leute abzufangen, die links und rechts runtergefallen sind in dieser Zeit. Also viele Leute haben bei uns sowas, eine Form von Schutz auch gesucht und auch gefunden, eine Form von sein dürfen, so wie sie sind. Dabei haben wir sehr viele tolle Mitarbeiter gewonnen in der Zeit. Also wir haben aufgestockt in der Zeit. Und natürlich viele Kunden, die mehr und mehr erkannt haben, was unsere Thesen da eigentlich sind, worum es uns geht, wenn wir davon sprechen, von Lebendigkeit, anstatt nur zu funktionieren oder zu existieren.
Ich habe mir ja mal das Mojo ansehen dürfen. Eine Kollegin von dir hat mich da einmal durchgeführt letztes Jahr. Und es war für mich so ein großer, ja, medizinischer Spielplatz. Und auf der einen, also ich weiß nicht, ob das von dir beabsichtigt war, wahrscheinlich schon, weil ich glaube, da drin ist nichts dem Zufall überlassen. So diese offene Kultur, dass jeder auch kommen und gehen kann, wie es ihm gerade passt, so im Sinne einer Stammeskultur, ne? Unser Stamm, unser Tribe. Aber dass auch die verschiedenen, na, da war ein großer Garten, wo du rausgehen, dich erden kannst, überall standen Sportgeräte und ihr habt ein kleines Gym mit drin gehabt, ihr habt eine Kryokammer, ihr habt aber auch Massagesessel und Regenerationsaspekte, da war Aromatherapie war irgendwo, es war eine große offene Küche mit allem Pipapo. Also ja, ich hatte immer so die Assoziation von einem Tribe, den du da auch aufbauen möchtest, so wie wir Menschen eigentlich ticken seit jeher, ne?
Ja, total. Wir haben uns, als wir 2016, 2017 so die Grundstruktur formuliert haben von dem, was wir da versuchen zu tun, sehr intensiv mit dem Konzept von Gemeinschaft auseinandergesetzt. Und Gemeinschaften können immer zwei Arten von Tod sterben. Die können immer den individualistischen Tod sterben, von wegen ich für mich und Ellbogen für alles andere. Und die können den kollektivistischen Tod sterben. Nehmen wir mal so das Beispiel Osho, Wild Wild Country. Wir sind alle gleich und wir müssen auch alle gleich sein. Und wer nicht mehr gleich ist, der gehört nicht mehr dazu. Und bei Mojo geht es für uns darum, dass wir alle ein Teil dieses Mosaiks sind. Und wir mögen es nicht immer verstehen, aber jeder hat etwas beizutragen, was ultimativ unglaublich wertvoll ist für die Gemeinschaft. Und dieses Konzept von den anderen Menschen erstmal sein zu lassen, ihn ankommen zu lassen und ihn so zu sehen, wie er ist, ohne ihn verändern zu wollen. Das ist etwas, was wir identifiziert haben, was extrem heilsam ist. Einfach nur so, ohne dass man schon mal irgendwas getan haben muss. Ne? Und viele Leute kommen halt an und leben in einer Welt oder in einer wahrgenommenen Welt oder haben sich eine Welt kreiert, wie auch immer man das perspektivisch betrachten möchte, wo sie zumindest das Gefühl haben, ob es jetzt so ist oder nicht, darum soll es mir gar nicht gehen, aber sie haben zumindest das Gefühl, dass sie so, wie sie sind, nicht sein dürfen. Ob sie sich das jetzt selber zuschreiben, ob es zugeschrieben wird, ist ein anderes Thema erstmal. Aber das ist das Gefühl. Und für uns geht es erstmal darum, dass Leute zu uns reinkommen können. Und das ist das, was das Feedback von fast allen Leuten ist. Und darum geht es uns sehr. Das ist eines der schönsten Feedbacks, die ich bekommen kann, ist so, ich habe das Gefühl, ich kann hier einfach sein. So, ich fühle mich hier sicher, aber ich fühle mich hier auch frei. Und ich kann halt so sein, wie ich bin. Und dann sagen Leute, oh, okay, alles klar. Und Leute können halt traurig sein und auf der Couch sitzen und es kommt nicht sofort einer an und sagt, hey, was ist denn los? Warum lachst du denn nicht? Und sondern nein, du darfst auch traurig sein. Und du darfst aber auch neben jemandem, der traurig ist, darf auch ein anderer sein, der lacht. Und das darf auch sein. Und das ist halt das, was das menschliche Mosaik ausmacht und was auch Lebendigkeit ausmacht und wo auch unser riesigstes Potenzial als Menschheit ist, auch Wachstum erfahren zu können. Weil all diese Impulse, die sprudeln aus uns hervor, und wenn wir es nur schaffen, die sein zu lassen und sie kreativ zu nutzen, dann kann echt Großartiges passieren.
Und das macht auch eine sehr schöne Energie einfach. Es ist, ja, es hat auch viel mit Energie einfach dann zu tun, wie man jeden Tag so lebt, welche Leute man dadurch anzieht. Es war spürbar, fand ich schön. Und es zeigt doch viel über das, wie du denkst und arbeitest, ne? Du bist zwar auf der einen Seite wahrscheinlich sehr technisch orientiert als Sportwissenschaftler, Mediziner, aber trotzdem so der Blick fürs große Ganze, was uns als Mensch ausmacht. Und das finde ich ziemlich cool. Also die Mischung, die du so mitbringst und auch lebst, erfolgreich, dann auch unternehmerisch. Also sauer, ja.
Ja, es ist sehr, sehr wertvoll für uns. Das thematisieren wir sehr, sehr viel. Also dieses, dass wir uns in allererster Linie immer erst als Menschen begegnen wollen, dass wir uns selber als Mensch sehen wollen, dass wir dann aber auch den Menschen in dem anderen halt sehen, dass das die erste Begegnungsebene ist, auf der wir uns dann treffen können. Von mir aus können wir uns dann in der nächsten Ebene als Dienstleister und Kunde treffen oder als Arzt und Patient. Und das sind alles Ebenen, die wir da drüber legen. Aber wenn wir nicht in der Lage sind, uns auf menschlicher Ebene zu sehen, dann sind wir auch nicht in der Lage, die Ebenen darüber zu verändern. Und das ist auch ein wirklich für Therapeuten auch ein sehr wertvolles Ding, weil solange ich mich als Therapeut sehe, wird der Patient sich auch als Patient sehen. Und wenn ich halt dem Patienten helfen möchte, dass er kein Patient mehr ist, dann muss ich auch aufhören, mich als Therapeut zu sehen. Wir fangen immer erst mit Therapeut-Patient an und dann mache ich meine therapeutische Arbeit, der Patient macht seine Patientenarbeit. Aber wir müssen halt Stück für Stück uns auf menschlicher Ebene begegnen, damit die Ebene darüber halt wieder so eine gewisse Form von Flexibilität bekommt.
Was hast denn du, das ist wahrscheinlich eine ganz banale Frage, aber nach unserem Gespräch jetzt oder nach dem Beginn, was ist für dich Gesundheit?
Lebendigkeit. Lebendigkeit, können wir gerne tiefer darauf eingehen, was ich damit wirklich meine, aber Lebendigkeit ist etwas, was aus uns hervorsprudelt, was wir nicht im ersten Schritt immer verstehen mögen, was uns aber eine Richtung vorgibt, mit der wir in einer sehr sich konstant verändernden Welt anpassungsfähig bleiben. Wenn wir uns fragen, was ist eigentlich das, was wir wissen als Mensch, dann können wir sehr viele Dinge da im ersten Schritt formulieren, die aber relativ einfach auseinanderzunehmen sind. Das Einzige, was wir wirklich halt wissen, ist, dass die Dinge sich verändern werden. Also, dass nichts statisch ist, dass alles konstant in Bewegung bleiben würde. Und in dem Moment, wo wir glauben, etwas zu wissen, woran wir festhalten können, dann werden wir davon geblindsided. Also Covid war so eine Phase, wo, glaube ich, jeder verstanden hat, dass jede Form von Vorhersage, die wir uns da treffen mögen, die können wir machen und die hat seinen Wert. Ich will nicht den Wert darin absprechen. Aber dass es in der Essenz darum geht, wie agiere ich, wenn ich nicht weiß, wie ich agieren soll. Und dabei kann mir halt die Lebendigkeit helfen, das hervorsprudeln. Und man kann es auch als Resilienz bezeichnen. Das ist eine sehr, sehr tiefe Form von Resilienz. Und was wir dazu sagen, ist, Leben ist Veränderung und Gesundheit ist Anpassungsfähigkeit. Ja, und das wurde manchmal missverstanden. Das habe ich mit der Zeit auch verstanden, dass es missverstanden werden kann. Deswegen haben wir das nicht mehr so öffentlich, so auf den Homepages und so stehen, weil viele Leute in diesem Erleben ja drin sind, dass sie sich konstant anpassen an das, was andere von ihnen verlangen. Deswegen war dieses Angepasstsein so eine negativ assoziierte Wolke. Und deswegen haben wir dieses Wort halt ein bisschen rausgenommen. Aber was wir halt damit eigentlich meinen, ist halt, dass das Leben konstant auf der Suche ist nach den Winkeln, in denen es sich entfalten kann. Ne, betrachten wir zum Beispiel eine Pflanze oder so einen Pilz, der auf der Suche ist nach Nahrung. Er macht tausend verschiedene Optionen und wenn er dann einen Weg gefunden hat, dann verstärkt sich dieser Weg. Unser Nervensystem funktioniert genauso, unser Immunsystem. Alles kommt von unten heraus, sucht, verbindet, vernetzt und so entsteht dann Struktur und so entsteht Hierarchie und so entsteht das dann alles, was wir als Menschen auch haben und wertschätzen. Aber was wir manchmal vergessen, ist, dass all diese Sachen halt aus dem Lebenskeim entspringen. Wir gucken auf sowas wie Hierarchien oder Gesellschaften oder Strukturen oder Systeme, wie so ein Gesundheitssystem oder ein Wirtschaftssystem oder ein Bildungssystem. Und dann sehen wir das manchmal als so eingerostete mechanische Strukturen und sagen, ja, aber ist doch wichtig, dass wir Strukturen haben. Ja, klar, aber Strukturen, genau wie bei einem Baum und bei einer Pflanze, sind das, was übrig bleibt, wenn das Leben marschiert ist und nicht das, was sich über das Leben begibt und dem Leben vorschreibt, wie es zu leben hat. Also es ist eine sehr, sehr bottom-up organische Perspektive. Das ist das, was wir halt immer meinen, wenn wir sagen, es geht darum, organisch zu denken, anstatt mechanisch zu denken. Das ist so auf kognitiver Ebene der Perspektivwechsel.
Das war eine schöne Definition. Auch wenn wir kraftvoll und gesund und robust sind, können wir auch am besten reagieren auf unvorgesehene Änderungen, aber auch am besten kreieren, ne? Ja. Ich beschäftige mich einfach aktuell mit der Frage, weil eigentlich interessiert sich ja nur 10% der Bevölkerung für Gesundheit, ne? Und ich frage mich immer, was könnte die anderen 90% eigentlich, was brauchen die? Ne? Das ist so die Frage, die mich in der letzten Woche umgetrieben hat. Und ich denke, für ganz viele Menschen ist gar nicht klar, was Gesundheit eigentlich ist, wie sich das anfühlt, weil die so in ihrem Film, in ihrem Tunnel sind, die kennen es nicht mehr anders. Und das sind so die Fragen, die mich jetzt gerade umtreiben, damit wir auch mal gesellschaftlich vielleicht eine Änderung auslösen können. Oder zumindest, wenn wir schon von 10 auf 20% Leute kommen würden, ne? Das wäre ja schon ein Riesengewinn. Aber das sind manchmal so Zahlen, die mich ja stocken lassen, wo ich mich frage, was brauchen die Leute eigentlich? Wir wollen ja niemanden zum Glück zwingen, aber ja, es treibt mich gerade so um. Dich auch.
Ja, das ist auf jeden Fall etwas, womit wir uns sehr, so also gut wie jeden Tag extrem auseinandersetzen. Also wir haben eine Instanz bei uns, das ist so, als ich 2017 das Mojo-Konzept konzipiert hatte, haben wir uns gefragt, was ist das eine Ding, was niemals weichen darf? Ne, weil man kann ja immer viele Sachen formulieren und dann ist es irgendwann vielleicht nur noch von dem Gründer abhängig und dann ist der Gründer aber weg. Aber was ist das eine Ding? Was ist sozusagen das Axiom? Und das Axiom, was wir identifiziert haben, ist es, dass es darum geht, dass jeder sich mit dem Mojo auseinandersetzt, und zwar jeden Tag. Wir machen das, wir nennen das den Mojo Morning, die erste Stunde unserer Arbeitszeit, da sind auch keine Kunden da, sind wir von 9 bis 10 Uhr, wir machen um 10 Uhr auf, aber von 9 bis 10 Uhr ist immer Mojo Morning. Und da geht es, das ist wie so eine Form von Worship, also dass wir uns dann mit dem Mojo, mit unserem eigenen Mojo auseinandersetzen, wo es darum geht, sich genau mit dem auseinanderzusetzen, was wir sind und was wir sein können. Heute Morgen zum Beispiel haben wir dafür den Zugang der Atmung genutzt. Also Donnerstags ist immer gemeinsames Atmen, gemeinsame Atemtechniken, gemeinsames Erleben von den verschiedenen Facetten und Farben und Klangfarben, die unser Bewusstsein so spielen kann. Wir nennen das so Bewusstseinsalchemie. Manchmal läuft man in so einem Rahmen des Bewusstseins rum und entdeckt gar nicht, dass man ein riesiges Piano vor sich hat, wenn man mal die Augen aufmacht. Ne? Und die Atmung ist halt ein wunderbares Tool, um da einzusteigen. Dienstags gehen wir da eher so den kognitiven, philosophischen Weg, wo wir uns dann mit solchen Fragen auseinandersetzen. Was ist Gesundheit für dich? Na, da geht es um diese Bedeutungswelten hinter den Wörtern. Aber was wir in unserer Gesellschaft ja haben, ist halt, wir nutzen ganz viele Wörter, und dann hinterlassen wir aber so jede Emotion, die ein Mensch mit etwas hat, hinterlässt halt eine Spur in den Wörtern. Und das kann halt dazu führen, dass manche Wörter mit der Zeit halt verbrannte Erde werden. Nehmen wir zum Beispiel mal das Wort Solidarität, was eigentlich, wenn man tief reingeht und auf Herzensebene das wirklich erforscht, ein total schönes Konzept ist. Aber irgendwann fängst du halt auch an, das als Waffe zu benutzen. Ne? Und genauso kannst du halt jedes dieser Konzepte als Waffe benutzen irgendwann. Du kannst irgendwann mit Freiheit drohen. Du kannst irgendwann mit Sicherheit drohen und manipulieren und kontrollieren. Du kannst auch irgendwann Gesundheit als Waffe einsetzen. Oder du kannst das Wort Verantwortung als Waffe einsetzen. Und ich glaube, dass diese Ablehnung gegen das Konzept von Gesundheit etwas damit zu tun hat, dass es einfach unterschiedliche emotionale Assoziationen mit diesem Begriff gibt. Ne? Wenn ich Gesundheit sage, dann entsteht in dir wahrscheinlich ein Empfindungsgefühl von Wärme, von Lebendigkeit, von Freude und so. Für viele andere, sagen wir mal, du hast jetzt die Statistik 10% genannt, vielleicht ist es so, dass halt für 9 von 10 Menschen das Wort Gesundheit Angst auslöst. Und warum sollte ich als Mensch mich in ein Feld reinbewegen, wo ich einfach nur Angst, Scham und Schuld empfinde? Und das ist das, was ich da sehe. Und unser Zugang ist halt, dass wir da versuchen, sehr über den Empfindungsweg reinzugehen, dass es halt mehr darum geht, dieses Gefühl zu artikulieren, wonach Menschen halt meistens suchen. Das hat was mit Sicherheit und Freiheit zu tun. Das hat was mit Angebundenheit zu tun. Das hat was mit Mobilität zu tun. Das hat was mit Freude und Ausleben von sich selber zu tun. In Kontakt mit sich selber zu sein und das frei ausleben zu können, also so Authentizität. Und jedes Wort, was wir nutzen, wird immer in einem gewissen Maße das Potenzial haben, sich zu verkanten. Und ich glaube, wir sind gerade in einer Situation gesellschaftlich, wo sich das Wort Gesundheit richtig fett verkantet hat. Also wir sagen bei Mojo immer, Gesundheit hat zwei Probleme und eins davon ist ein Kommunikationsproblem. Das ist einfach nicht cool. Gesundheit ist halt so, es wird halt eingesetzt wie eine Drohung, wie eine, hier sind die Gesunden und wir bringen euch Ungesunden jetzt bei, wie man endlich gesund wird. Dann werdet ihr einer von uns. Und das ist halt so, oh. Ich weiß, dass jeder Einzelne von uns, inklusive dir, das gar nicht so meint. Aber ich glaube, da hat sich das so gesellschaftlich ein bisschen verkantet. Weil wir auch so die Leute, die dann so dieses Gesund, sich mit Gesundheit brüsten, die leben dann auch irgend so eine Form von extremem Narzissmus dann aus. So diese klassische Instagram, schau mich an, was ich esse, schau mich an, wie ich aussehe. Ich bin gesund, hier ist Gesundheit, Hashtag Gesundheit. Also ich glaube, wir sind da in einem ziemlichen Kriegsfeld unterwegs mit diesem ganzen Thema Gesundheit. Und ich glaube, es kann uns helfen, das sehr, sehr viel sinnlicher anzugehen, sehr, sehr viel ruhiger und geduldiger und auch mehr über, wie du es ja auch gerade gemacht hast, mehr über die Frage zu kommen, als über das Ausrufezeichen.
Was ist gerade mal Angebundenheit gesagt? Welche Rolle spielt es für dich so im Alltag, im Leben? Das Wort Angebundenheit habe ich von einem Arzt noch nie gehört.
Es ist extrem wichtig, weil ich meine, keiner von uns existiert. Ja, Punkt. Keiner von uns existiert ohne die Relation zu etwas. Wenn ich sage, die Mitte dieses Raumes, weißt, ich kann mich in diesem Raum hier umschauen, kann sagen, wo ist die Mitte? Ich kann die Mitte aber nur finden, wenn ich eine Relation habe zu den äußeren Wänden, wo die sind. Die Relation ist so entscheidend. Einer meiner Football-Coaches hatte damals, als ich im College war, hatte seinen Vater verloren. Und er hatte danach eine Rede gehalten, meinte so, auf dem Grabstein steht 1933 bis 2008. Das Entscheidende ist nicht die 33 und die 2008, sondern der Bindestrich dazwischen. Also diese Zwischenwelt, das ist ja das, wo Leben wirklich stattfindet. So, das, worum es jetzt hier geht, ist nicht ich und es geht nicht um dich, sondern es geht um das, was zwischen uns gerade ist, nämlich diese Gesprächswelt und diese Ideenwelt, die wir gemeinsam hier versuchen auszubreiten. Da finden wir Menschen das, wonach wir eigentlich suchen. Wir versuchen es immer in dem einzelnen Ding zu entdecken. Aber je mehr wir in dem einzelnen Ding versuchen zu suchen, desto mehr fühlen wir uns verloren, einsam und getrennt. Und wenn wir allerdings erkennen, dass es um die Welt dazwischen geht, dann können wir anfangen, diese Verbindung aufzubauen. Wir können die Verbindung zu uns selber aufbauen, zum eigenen Körper und auch merken, dass in dieser Verbindung dazu, in dieser Beziehung, dass in dieser Beziehung sehr intensive Emotionen leben. Ich kann zum Beispiel Angst davor haben, eine Verbindung zu mir selber aufzubauen. Sehr viele Leute, mit denen ich arbeite, wenn wir dann dahin gehen, sich mit sich selber zu verbinden, sagen dann, ich habe aber Angst davor. Ich habe Angst davor, was dann hochkommen mag. Ich habe Angst vor dieser Dunkelheit, die vielleicht da am Anfang ist, weil überall da, wo wir nicht hinschauen, ist Dunkelheit. Das ist ganz normal. Das ist wie so ein Schatten auf so einer Landkarte, als wenn wir Age of Empires spielen würden und auf dieser Teil der Karte waren wir einfach noch nicht. Das heißt, es kann in dieser Beziehung lebt ja etwas. In dieser Beziehung kann Angst leben, in dieser Beziehung kann Scham leben. Und in dieser Beziehung lebt aber auch alles andere. Und in dieser Beziehung kann auch Freude leben. In dieser Beziehung kann Schaffenskraft liegen und all das. Und das ist das, was ich mit dieser Angebundenheit meine, dass wir alle nur durcheinander existieren. Im Moment kreierst du mich. So, und Sportler zum Beispiel sagen halt häufig sowas wie, ich gehe in den Ring, nicht um zu kämpfen, sondern um mich selber kennenzulernen. In der Interaktion entstehen wir und können auch dann eine Beziehung mit uns selber aufbauen. Und das meine ich damit. Und klar, es gibt viele so Kategorie Körper-Geist-Beziehungen und sowas. Aber weil Körper-Geist so als Begriff auch zum Teil verbrannte Erde hinterlassen hat, ist das ein Begriff, den wir gezielt bei Mojo gar nicht viel nutzen. Wir sprechen da nicht drüber, über dieses Wort, weil es halt sofort so Assoziationsräume auslöst, die Leute in die Flucht auch schlagen können, die eigentlich am allermeisten davon profitieren können.
Ich finde es ganz schön, dass du nicht so verkopft an die Sachen rangehst, sondern dass es einfach wie fließen darf, ne?
Ja.
Ja.
Ja, wir haben so fünf, wir nennen das den Nullpunkttaucher. Das sind so sechs Ebenen, auf denen wir uns befinden können zu jedem Zeitpunkt. Weißt du, und jetzt gerade sitzt du da und ich sitze hier. Und dein Geist befindet sich gerade an einem Ort und mein Geist befindet sich gerade an einem Ort. Und wir können die Realität auf unterschiedlichste Art und Weise abtasten. Und das nennen wir diese sechs Stufen des Nullpunkttauchers. Die oberste Stufe, Stufe 5, ist die Tatenebene. Wir können jetzt unseren Geist, ich rede und du hörst zu. Wir machen irgendetwas, ja. Die Ebene darunter sind die Worte, die wir sprechen. Die Ebene darunter sind die Gedanken, die wir formulieren. Und jetzt kommt so ein ganz wichtiger Punkt des darüber hinausgehens und der Transzendenz, des Abtauchens. Darunter liegen aber die Emotionen. Und unter den Emotionen kommt Stufe 1, darunter liegen die Empfindungen. Und darunter liegt der Raum der Stille oder der Nullpunkt, wie wir es nennen, das Nullpunktfeld. Und alles wirft Schatten aufeinander. So, die Taten sind die Schatten unserer Worte, die Worte sind die Schatten unserer Gedanken, die Gedanken sind die Schatten unserer Emotionen, die Emotionen sind die Schatten unserer Empfindungen. Und wenn wir verstehen wollen, wer wir sind, warum wir so sind und warum wir im Leben immer wieder über die gleichen Stolperdrähte stolpern, warum wir immer wieder über unsere eigenen Worte stolpern, über unsere eigenen Taten, über unsere eigenen Gedanken oder uns vielleicht in den Gedanken absolut in Kreisen drehen, dann müssen wir eine Ebene tiefer abtauchen und erkennen, welche Empfindung darunter liegt. Und da liegt dann vielleicht eine Empfindung, die wir als unangenehm klassifizieren, als etwas, was ich nicht annehmen möchte. Es ist das Unangenommene, das Dunkle. Carl Gustav Jung nennt es den Schatten. Und wenn ich mich dem aber zuwende, dem Schatten, Carl Gustav Jung nennt es den Schatten integrieren, wir sagen, das Unangenehme anzunehmen, dann habe ich die Chance, ganzer zu werden, kompletter, auf einmal wieder den vollen Teil meines Sprudelns, meiner Authentizität ausleben zu können. Weil vielleicht möchte ich meine eigene Wut nicht erleben. Aber die Realität ist, du bist wütend und die Wut bestimmt dein Leben. Ob du es willst oder nicht, du stolperst sowieso die ganze Zeit drüber. Also schau doch einfach hin. So, das ist so die Perspektive, die wir da ganz sanft und jeder nur in seinem Tempo und auch jeder nur, der will. Wir machen immer noch ganz normale Physiotherapie. Ne? Aber Leute, vor allen Dingen, je mehr es dann darum geht, so, ah, warum stolper ich immer über die gleichen Sachen, dann wird sowas wichtig.
Das Schöne ist, meistens, wenn wir mal hinsehen, entspannt sich's ja von alleine. Die Wut, die Angst, die Trauer, die will nur beachtet werden, die Emotion, und dann entspannt sie sich auch. Das stellt man sich
Exakt.
dann immer schwerer vor, als es ist.
Total. Menschen kommen ja mit dem, ich will lernen, wie ich loslassen kann. Ich mache das Loslassen und es klappt nicht. Ne? Weil wir es versuchen, es auf dieser Tatenebene zu machen. Wir versuchen, das loszulassen, genauso zu lösen, wie wir den Kühlschrank ausräumen oder das Auto umparken. So in Form eines Machens. Aber genauso wie du es sagst, das Loslassen passiert ganz automatisch. Wenn wir den Kontakt aufbauen, wenn wir in diese Bindung gehen, dann verbindet sich das und dann findet diese Emotion, diese Empfindung, findet dann einen Platz in der Welt, findet einen Platz in uns. Ich arbeite zum Beispiel sehr viel mit traumatisierten Leuten, suizidalen Leuten, depressiven Leuten. Und da sind häufig sehr, sehr intensive Empfindungen, die keinen Platz in der Welt und in sich bekommen haben. Manchmal handelt es sich um extreme Wut. Wenn sie diese Wut halt, wenn sie damit Kontakt aufbauen und die auch im ersten Schritt mal entladen, weißt du, ich gehe da manchmal mit Leuten direkt nach draußen und ziehe mir so Boxing-Pads an und den Boxing-Handschuh und dann können sie einfach mal drauf losprügeln. Und dann kann ich sagen, komm, ich bin alles, worauf du sauer bist. So, ich bin die Gesellschaft, ich bin Gott, ich bin deine Familie, whatever. So, wo auch immer du den Schuldigen siehst, prügel drauf los, dass die Wut sich mal so ein bisschen entladen kann. Und wenn man dann Kontakt mit der Wut aufbaut, dann zeigt die sich mit der Zeit als ganz gesunde, erwachsene Entschlossenheit und die Fähigkeit, frühe Grenzen zu ziehen. So, also Carl Gustav Jung bezeichnet das ja so als archetypische Entwicklung. Die junge, naive, kindliche Wut, die zeigt sich einfach in einem tretenden, explosiven Verhalten und alle paar Monate schlage ich eine Tür ein. Das ist die junge, naive, unterentwickelte Wut. Und die erwachsene, reife Wut, die zeigt sich in klarem Auftreten, in Entschlossenheit, in dem frühen Ziehen von Grenzen. Der Archetyp des Kriegers, der verwandelt Wut in gesunde Grenzen. Und das kann ich aber erst lernen, wenn ich Kontakt dazu habe.
Das war's mit Teil 1 dieses Interviews. Ich fand's schon richtig spannend und ich hoffe auch, dass du dir viel mitnehmen konntest. In den folgenden Tagen wird dann Teil 2 veröffentlicht, also bleib gespannt und vergiss nicht, diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung dazulassen.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de/newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche. Dein SEG-Team.